Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Solothurn gilt als Kulturstadt. Keine andere so kleine Stadt in der Schweiz hat so ein vielfältiges kulturelles Angebot. Das ist unbestritten. Gestritten wird aber darüber, wer wie viel für die Kultur zahlt. Immerhin geht es um 11 Millionen Franken im Jahr. Ein Projektteam hat einen neuen Verteilschlüssel ausgeschafft für die Stadt und die 50 Gemeinden in der Umgebung. Die haben darüber brütet, heute hat man zusammen informiert. Andrea Affolter war an dieser Medienkonferenz dabei. Wie sind dort die Reaktionen der Gemeinden rausgekommen?
Zusammengefasst würde ich sagen, es ist ein kleines Ja dabei rausgekommen und ein grosses Aber. Ein kleines Ja, weil man immerhin einen gemeinsamen Nenner gefunden hat. Also Gemeinden sagen, mal die Kultur in der Hauptstadt, die ist uns wichtig, wir wollen das Angebot, wir profitieren auch davon. Und ein grosses Aber, weil sie mit dem, was sie dran sollten geben, mit dem Geld eben, nach wie vor nicht einverstanden sind.
Geht es denn um so Riesenbeträge oder anders? Von wie viel Geld reden wir denn eigentlich?
Konkret reden wir von 3 Millionen Franken. Das wäre der Anteil von der Gemeinden an der Solothurner Kultur, die es braucht, wenn man die Kultur auch längerfristig so lebendig behalten will, wie sie bis jetzt ist. Es gibt ja plus minus 25 Veranstalter in Solothurn, vom Theater über das Museum bis zur Zentralbibliothek. Und die Gemeinden, die geben jetzt schon etwas daran, aber dass sie eben freiwillige Beiträge zusammenzählen, gibt es etwa 1 Million Franken im Jahr. Neu wäre es also 3-mal so viel und eben obligatorisch. Und eben, sie wollen nicht recht Gemeinden. Sie sagen, es liege am Verteilschlüssel, was zum Beispiel um die Einwohnerzahl geht und wie gut, dass man mit dem öffentlichen Verkehr von der Gemeinde in die Hauptstadt kommt.
Geht denn die Argumentation von der Gemeinden auf?
Ja, der Verteilschlüssel ist sicher nicht die einzige Möglichkeit, so etwas zu berechnen und auch nicht die beste, das sagen auch die Leute im Projektteam, die das entwickelt haben. Aber mir denkt, die Gemeinden machen sich jetzt schon gerade ein bisschen sehr einfach. Klar, der finanzielle Spielraum in den Gemeinden, der ist klein, gerade jetzt in der Krise, aber nur profitieren und nichts oder wenig zahlen daran, das geht von mir aus gesehen halt auch nicht auf. Und dass sie profitieren, das weiss man. Gut 2/3 der Leute, die Solothurn Kultur konsumieren, die wohnen nicht in der Stadt, sondern in der Umgebung von Stadt.
Muss man dann sagen, die Liebe zur Kultur ist nur ein Lippenbekenntnis in den Gemeinden und das ganze Projekt ist gescheitert?
Gescheitert ist es nicht, aber man ist nicht wirklich weiter als vor 4 Jahren, wo man hat angefangen an diesem Projekt. Aber die involviert sind, das Ganze, für die ist das offenbar nicht so ein Problem. Also an dieser Medienkonferenz heute war der Stadtpräsident von Solothurn. Es waren Leute dort von Solopool, dem Verein, wo die Solothurner Kulturbetriebe drin organisiert sind, und Vertreter von der Regionalplanungsgruppe. Und alle zusammen haben heute wirklich nichts hören von gescheitert. Sie haben zwar gesagt, ja, man hätte sich ein bisschen mehr erwartet von dem Ganzen, aber immerhin sei doch jetzt die politische Diskussion lanciert. Also so sinngemäss könnte man sagen, man sei zwar noch lange nicht am Ziel, aber immerhin ist man zusammen auf dem Weg.
Die Andrea Affolter über die Kultur in Stadt Solothurn und die Gemeinde in der Umgebung, die nach wie vor nicht mehr zahlen dran. Noch diesen Monat wollen das Projektteam, die Stadt Solothurn und die Regionalplanungsgruppe entscheiden, wie genau das es weitergehen soll. Der Kanton Aargau hat letztes Jahr gut geschäftet. Die Rechnung hat ein Plus von knapp 12 Millionen Franken. Und das, obwohl viel weniger Steuereinnahmen sind reingekommen, als man am Anfang budgetiert hat. Vor allem Unternehmen haben wegen der Krise mehr als 75 Millionen Franken weniger gezahlt. Weil aber die Kantonsverwaltung gespart hat, hat die Rechnung gleich ein Plus. Der Finanzdirektor Roland Progli erklärt sich die Sparsamkeit ausgerechnet mit der Krise.
Es ist sicher auch die psychologische Situation, die dann ändert, wenn man so eine Rezessionsphase hat, wo dann im Willen, selber noch etwas beizutragen zu einer Reduktion vom Aufwand, eben auch Flügel verleiht.
Im Ganzen haben Departement und die Verwaltung 135 Millionen Franken weniger ausgegeben, als im Budget war. Der Zofiger Pharmakonzern Siegfried schreibt schon das zweite Jahr hintereinander rote Zahlen. Siegfried hat letztes Jahr einen Verlust gemacht von 35 Millionen Franken. Der Umsatz ist 2,2% zurückgegangen auf noch 283 Millionen Franken. Siegfried will das Steuer jetzt umreissen. Man will wachsen mit Medikamenten, die man von A bis Z selber produziert, sagt der Geschäftsführer Rudolf Handko.
Für das braucht es Geld. Da gibt es sehr attraktive Marktsegmente, in denen wir heute noch nicht drin sind, in die wir aber hinein wollen. Das heißt, wir reden hier nicht nur von organischem Wachstum, sondern auch von externem Wachstum. Und dazu brauchen wir Geld. Und deswegen führen wir eine Kapitalerhöhung durch.
Der Verwaltungsrat von der Siegfried hat eine Kapitalerhöhung von 80 Millionen Franken beantragt. Das Kerngeschäft von der Siegfried sind Werkstoff für Medikamente. Videobilder alleine länger nicht für jemanden, die Einfallrente zu kürzen. Das hat das Versicherungsgericht vom Kanton Solothurn entschieden. Es brauche zwingend auch eine medizinische Abklärung. Es geht um einen Fall von einem 56-jährigen Einfallrentner. Ein Sozialdetektiv hat ihn im Auftrag von der Einfallstelle gefilmt, zum Beispiel beim Zügeln und beim Rasenmähen. Auf das aber hat ihm die Einfallrente gekürzt. Ohne ärztliche Untersuchung geht das aber eben nicht. Zum Sport, Eishockey-Nationalliga B. Heute oben kann sich der EHC Olten den Einzug in Playoff-Halbfinale sichern. Olten spielt auswärts gegen Langenthal. In der Best-of-Seven-Serie führt Olten mit 3-2. Schon letztes Dienstag hat Olten den Sack zumachen, das ist aber nicht gelungen. Jetzt gibt es also die zweite Chance, das mal auswärts. Und die beiden letzten Auswärtsspiele gegen Langenthal hat der EHC Olten gewonnen. Wenn Olten nicht gewinnt, dann steht sie in der Serie 3-3 und dann wird es am Sonntag das alles entscheidende 7. Spiel geben. Ihr hört DRS1 Regionaljournal Aargau Solothurn. Es ist in 23 Minuten 6. Der Josef Sachs gehört zu den bekanntesten Gerichtspsychiatern in der Schweiz. In der psychiatrischen Klinik Königsfelden, wo der Josef Sachs arbeitet, hat er diese Woche eine neue Station eingeweiht. Es ist eine geschlossene Station, wo Straftäter drinnen untergebracht und behandelt werden. Der Josef Sachs ist heute unser Freitagsgast. Mit ihm redet jetzt im Studio der Alex Moser.
Josef Sachs, diese Woche haben Sie die neue forensische Station eingeweiht. Gleichzeitig ist diese Woche ein anderes Ereignis. Der Fall Lucy jährt sich. Wäre der Täter, der die Lucy umgebracht hat, einer, der ihre Station kommt?
Nein, der wäre nicht in dieser Station. Der Täter hat eine andere Massnahme bekommen. Er hat eine Arbeitserziehungsmassnahme bekommen, wie man damals gesagt hat. Das ist eine sozialpädagogische Massnahme, also Psychotherapie verbunden mit Sozialpädagogik. Und es ist nicht eine psychiatrische Massnahme, die man in einer psychiatrischen Klinik vollziehen kann.
Das ist also die Massnahme, die er vor der Tat bekommen hätte, oder? Jetzt nach der Tat, wie sieht es da aus?
Jetzt nach der Tat ist nochmal etwas anderes. Da muss man schauen, wie der Entscheid fällt. Ich glaube aber, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er in dem Sinn eine psychiatrische Massnahme bekommt, die in einer psychiatrischen Klinik müsste vollzogen werden, weil das Krankheitsbild oder das Störungsbild, das er zeigt, mindestens früher gezeigt hat, das ist nicht eins, das mit psychiatrischen Mitteln in einer Klinik behandelt wird.
Sie haben ihn ja schon begutachtet, früher als behandelbar bezeichnet. Wie ist Ihre Einschätzung denn heute?
Es hat sich jetzt einfach gezeigt, aufgrund von dem tragischen Vorfall, dass die Behandlung offensichtlich nicht den Erfolg gebracht hat, den man erwartet hat. Ich kann in der weiteren Begutachtung, die an einem anderen Ort gemacht wird, nicht vorgreifen. Aber ich glaube, das muss man jetzt einfach berücksichtigen, dass eine Behandlung versucht worden ist und dass in dieser Zeit, das sind fünf Jahre rund, in diesen fünf Jahren die Behandlung einfach nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat.
Und so ein Gutachten hat ein Verfallsdatum, habe ich mal gelesen. Wie ich
die Prognose von einem Gutachten hat immer ein Verfallsdatum. Ich kann bei niemandem eine Prognose stellen, lebenslänglich, sondern die Prognose-Reichweite ist bei jüngeren Leuten kürzer, bei älteren Leuten länger, aber es ist in der Regel einige wenige Jahre und dann muss man sie jeweils wieder neu beurteilen.
Jetzt, wenn Sie zurückschauen auf den Fall noch, eine Verwahrung, wäre das nicht die beste Idee gewesen? Diesmal schon.
Zu diesem Zeitpunkt sind einfach die Voraussetzungen nicht gegeben für eine Verwahrung oder für die Empfehlung von einer Verwahrung. Eine Verwahrung kann dann empfohlen werden, wenn jemand als nicht behandelbar beurteilt wird und bei so jemandem wie ihm, der das erste Mal im Leben eine Tat macht und wo ein Störungsbild hat, das grundsätzlich behandelbar ist, dort muss man eine Behandlung versuchen.
Also es muss eigentlich zweimal etwas Schlimmes passieren, dass man jemanden verwahren kann.
Das heisst nicht, dass zweimal etwas Schlimmes muss passieren. Das war jetzt das mal der Fall gewesen. Die andere Frage stellt sich, ob man nicht zu einem früheren Zeitpunkt mit anderen Methoden allenfalls hätte können merken, dass die Behandlung nicht den gewünschten Erfolg gezeigt hat.
Was wären denn andere Methoden?
Beispielsweise eine erneute psychiatrische Beurteilung, eine erneute Begutachtung, eine Einschätzung von einer Kommission, auf jeden Fall eine erneute fundierte Beurteilung von der Situation zum Zeitpunkt von der Entlassung.
Und auch, dass man die Leute vielleicht besser unter Kontrolle hat nachher.
Die andere Frage ist, dass man die Leute dann besser unter Kontrolle hat. Es ist ja dort ein bisschen auch die Frage gewesen, dass, oder die Situation gewesen, dass sich der Mann in dieser Nachbetreuung entzogen hat und dass man zu spät hat können reagieren, weil man einfach Mittel nicht zur Verfügung gehabt hat.
Da schlägt sie da vor.
Die ideale Massnahme, die man da machen könnte, wäre, dass die Leute auch professionell betreut und kontrolliert werden. In anderen Kantonen, beispielsweise in Basel, aber auch in Zürich, werden forensische Ambulatorien aufgebaut. Das sind Ambulatorien, wo die Leute nach der Entlassung kontrolliert und betreut werden. Und mit den Mitteln, die man jetzt zur Verfügung hat, kann man einen Rückfall oder Rückfallgefährdung, weil es eben Spezialisten sind, früher erkennen. Es wird in Basel zum Teil auch so gemacht, dass Leute, die sich dieser Betreuung entziehen, dass die von der Polizei für den Kontrolltermin gebracht werden.
Josef Sachs, kommen wir zu Ihrer neuen Station, die diese Woche eingeweiht worden ist. Was sind dort für Leute in dieser forensischen Station?
Das sind alles Leute, die eine psychische Störung haben, die eben in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden und die gleichzeitig auch eine Straftat gemacht haben. Meistens ist es eine schwerere Straftat. Die meisten haben eine Schizophrenie, also wirklich eine eindeutige, schwere psychische Störung. Ebenfalls relativ häufig sind Persönlichkeitsstörungen. Und dann gibt es Leute, die dann zusätzlich noch Suchtkrankheiten haben oder intellektuelle Defizite.
Können Sie konkret sagen, was das für Straftaten sind?
Da hat man eine relativ grosse Palette. Das fängt an bei Drohungen, über Betäubungs- und Eigentumsdelikt bis zu Gewalt- und Sexualstraftaten.
Verwahrte Leute?
Verwahrte Leute werden nicht betreut. Wir sind nicht so sicher eingerichtet, dass wir Leute, die hochgefährlich sind, können unterbringen. Für das ist die Sicherung zu wenig gut bei uns. Für das gibt es auch andere Kliniken, die grösseren Sicherheitsstandard haben, als wir das haben.
Ich bin Anfang Woche auf dieser Station durchgelaufen, einen Rundgang gemacht und ich habe gesehen, es hat hier so halb offene Fenster, wo wir nicht ganz können auftun. Also es hat nicht besonders sicher ausgesehen.
Also die Station ist sicherer als die übrigen geschlossenen Stationen von der Klinik. Sie ist geschlossen, sie hat einen erhöhten Sicherheitsstandard. Es ist aber tatsächlich so, dass sie nicht absolut ausbruchsicher ist. Also wenn jemand mit körperliche Gewalt massiv würde zum Beispiel an diesen Fenstern umregeln, da können wir nicht garantieren, dass man die nicht aufbringt. Es ist vorgesehen, dass man dort noch Verbesserungen anbringt, dass man den Sicherheitsstandard erhöht. Wir werden aber nie eine absolut sichere Station bei uns können machen mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Und das müssen wir halt berücksichtigen bei den Leuten, die wir aufnehmen. Wir können darum hochgefährliche Leute nicht aufnehmen. Das machen wir auch nicht.
Also jetzt nehmen Sie keine hochgefährliche Leute auf, aber schon ein bisschen gefährliche. Oder?
Nein, das ist ja so gemeint, dass das Leute sind, die nicht unmittelbar gefährlich sind. Das heisst, das sind Leute, die, falls sie doch entweichen würden, wo man nicht muss befürchten, dass sie nach der Entweichung unmittelbar ein schweres Delikt machen.
Wie kann man so etwas einschätzen?
Man kann das zum Teil einschätzen nach dem Stand von der Behandlung. Wir haben beispielsweise Leute, die eine Gewaltstraftat gemacht haben, unter dem Einfluss von einem schizophrenen Wahn. Und wenn der schizophrene Wahn behandelt ist, und man kein anderes Motiv für die Tat ist, dann können wir davon ausgehen, dass die Person in dieser Situation, in der sie jetzt drin ist, nicht wieder ein Gewaltdelikt macht, weil sie ja den Wahn nicht mehr hat. Er braucht aber weiterhin eine Behandlung in einer geschlossenen Situation, denn er kann, wenn er länger draussen wäre, könnte man einen Rückfall dann nicht ausschliessen.
Das ist jetzt bei Schizophrenie, wo medikamentös behandelt wird, oder? noch einleuchtend, aber bei jemandem, bei einem Sexualstraftäter zum Beispiel, den haben wir nicht so unter Kontrolle mit Medikamenten.
Es gibt auch Sexualstraftäter, die noch psychische Störungen haben, entsprechende. Bei einem Sexualstraftäter muss man halt das so beurteilen, dass man Sexualstraftäter, die sexuelle Übergriffe machen, die das in einer höheren Frequenz machen, wo das Risiko sehr gross ist und die noch körperliche Gewalt anwenden, dass man die nicht aufnimmt.
Jetzt, wie sieht die Behandlung denn aus von diesen Leuten? Wir haben jetzt gehört, Medikamente. Sie sagen ja, man muss die behandeln, dann geht die Störung zurück. Oder man kann sie gerade ganz zum Verschwinden bringen. Wie funktioniert das?
Es wird nicht jeder gleich behandelt, weil nicht jeder das gleiche Störungsbild hat. Grundsätzlich sind die Hauptsäulen der Behandlung auf der einen Seite der medikamentöse Teil für die, die das brauchen. Und dann gibt es eine sogenannte deliktzentrierte Psychotherapie. Das ist eine Psychotherapie, die von einem Psychologen, der vollamtlich auf dieser Station arbeitet, gemacht wird und die nichts anderes zum Ziel hat als eine Rückfallverhütung.
Also das macht man mit Gesprächen?
Das wird mit Gespräch gemacht, Einzelgespräch, später dann auch Gruppengespräch.
Und Medikament, je nach Fall, braucht man lebenslang, oder ist das etwas, was man dann wieder absetzen kann?
Es ist bei den meisten Leuten, die bei uns sind, so, dass sie die Medikamente, die sie brauchen, mindestens über Jahre raus brauchen. Ob das lebenslang der Fall ist, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht voraussagen. In der Regel kann man es aber voraussagen auf Grössenordnung 4 bis 6 Jahre. Und so lange werden sie mindestens die Medikamente brauchen. Ein grosser Teil wird das noch länger brauchen.
Wie lange sind denn die Leute bei Ihnen auf der Station?
Es gibt 2 Gruppen von Leuten. Es gibt die, die Massnahmen haben. Die bleiben Monate bis Jahre, also eher lang, bis sie können allenfalls an einem anderen Ort weiter behandelt werden. Und dann gibt es noch die Kriseninterventionsbetten. Das sind Leute, die aus dem Untersuchungsgefängnis kommen, wegen akuter Krise, zum Beispiel wegen Suizidalität. Und die bleiben durchschnittlich 18 Tage.
Das ist eigentlich eine Reaktion auf die Suizid, die man hat in letzter Zeit ja vermehrt. Oder hat man das sowieso...
Es ist nicht eine Reaktion auf die Suizid. Man hat das ja schon länger geplant vorher. Aber ich denke, dass man durch die Station und die Kriseninterventionsbetten auch mit diesen vermehrt gesicherten Zimmern, die man da zur Verfügung hat, etwas kann machen als Antwort auf die Suizid, die man in den Untersuchungsgefängnis.
Jetzt zu der Behandlung noch. Ich habe ein Bild von einer Zeitbombe, die tickt und sie versuchen, sie zu entdecken und zu entschärfen. Stimmt das Bild?
Das Bild stimmt nur bedingt. Es ist unsere Aufgabe, das nächste Mal zu schauen, ob das überhaupt eine Zeitbombe ist. Und eine Zeitbombe ist dann auch etwas, das explodiert und wo Leib und Leben von anderen gefährdet. Das ist bei uns nicht bei allen Patienten so. Es gibt durchaus auch Leute, die zwar gewisse Rückfallgefährdung haben in Bezug auf Eigentumsdelikt, aber nicht unbedingt eine Zeitbombe, wo Leib und Leben von anderen Personen gefährdet sind.
Aber sie versucht sie am Schluss zu entschärfen, das kann man sagen. Kann es sein, dass sie trotzdem explodiert?
Sie sprechen jetzt das Problem an von einem Restrisiko. Mhm. Also ob man allenfalls ein gewisses Risiko besteht, das muss man ganz klar sagen, ja. Mhm. Man kann nie eine hundertprozentige Sicherheit anbieten, das ist in keinem Fall möglich. Ich muss einfach sagen, dass mit dieser Station kann man die Sicherheit verbessern. Das sind Leute, die ohnehin irgendwann entlassen würden. Das sind ja nicht verwahrt, das sind Leute, die irgendwann mal entlassen werden. Und bei denen, die einmal entlassen werden, ohnehin, bei denen muss man alles dran setzen, dass es nicht zu einem Rückfall kommt. Und wir können jetzt hier sicher die Rückfallgefahr deutlich verringern mit so einer Station.
Die können sie eigentlich auch täuschen, oder? Gute Schauspieler können sie anlügen und ihnen erzählen, was sie wollen. Wie merken sie denn das?
Das ist etwas, wo man häufig an uns hergetragen wird. Es kommt selten vor, dass jemand uns in dieser Art und Weise täuschen kann, weil wir die Leute über längere Zeit sehen. Und es ist sehr, sehr schwierig, über längere Zeit Fachleute auf diese Art und Weise zu täuschen. Was vorkommt, was immer vorkommt, ist, dass man bestimmte Sachen in einem Menschen nicht entdeckt, bestimmte Züge, bestimmte bestimmte Risiken in einer Person sind nicht entdeckt. Das ist aber in der Regel dann dort, wo noch etwas besteht, nicht das Täuschen, sondern es ist etwas, wo auch die betroffene Person selber nicht weiss.
Aha, also auch nicht das Verstecken zum Beispiel.
Es ist nicht das Verstecken, nein, ein aktives Verstecken vor Fachleuten über so sehr lange Zeit wäre sehr, sehr schwierig und das wird selten vorkommen.
Weil man in einer sehr speziellen Situation ist, wenn man in so einer Station wohnt, ja, ein ganz anderes Leben hat.
Die Leute sind praktisch 24 Stunden unter Beobachtung. Das ist eine Station mit einem sehr hohen Personalschlüssel, höher als eine andere psychiatrische Station. Und wenn jemand so rund um die Uhr herum von Fachleuten gesehen und betreut wird, ist es schwierig, einfach immer ein falsches Gesicht zu zeigen. Aber wie gesagt, es gibt halt Leute, die in sich innen Zeug haben, die sie selber nicht kennen und die sind schwieriger erkennbar, auch für Fachleute.
Josef Sachs, Sie wollten einmal Landtierarzt werden. Bereuen Sie es nicht, dass Sie das nicht geworden sind?
Nicht unbedingt. Das war tatsächlich einmal ein Berufswunsch von mir. Es ist so ein Idealbild und das würde mir auch jetzt noch gefallen. Es hat sich allerdings ganz anders entwickelt. Jetzt die Landtierärzte, so wie ich das früher noch erlebt habe und so wie Sie sehen, die existieren nicht mehr. Sondern die Tierärzte tun ganz anders behandeln, auch haben ganz andere Tiere. Es ist alles irgendwie viel mechanischer geworden, sodass ich denke, jetzt würde es mir vielleicht nicht mehr ganz so gefallen, wie es mir vor x Jahren gefallen hat.
Wäre ein grosser Gegensatz, mit denen könnten Sie nicht reden, oder? Das wäre ja etwas ganz anderes wie das, was Sie jetzt machen.
Das ist nicht ganz so. Man kann mit Tieren sehr wohl reden und man kommt auch Antwort über, aber es ist nicht die gleiche Sprache.
Jetzt als Gerichtspsychiater setzen Sie sich bis ins Detail mit schlimmen Fällen auseinander, mit Leuten, die grausame Verbrechen gemacht haben, das kann man sagen. Löscht Ihnen das nicht amig ab?
Das hat man noch nie abgelöscht, das muss ich sagen. Und zwar kommt man, wenn man sich beruflich mit so Situationen beschäftigt, dann kommt man eine andere Perspektive rüber. Man ist weniger emotional dabei und tut alles viel mehr mit dem Kopf anschauen, weil es ja bei der Begegnung mit diesen Leuten immer darum geht, zu analysieren, was bei diesen Leuten abläuft. Und das führt mich in einen anderen Zustand. Das hat mich noch nie abgelöscht mit diesen Leuten. Das gefällt mir immer noch.
Das geht Ihnen nicht damit zu nahe, dass Sie sagen, jetzt, das verträge ich nicht.
Es kommt vor, dass man irgendeine Situation, eine persönliche Situation, vor allem wenn es Bezug hat zu etwas, was mir selber auch könnte passieren, dass man das im Moment nicht kommt. Aber das bleibt nie lang bestehen, sondern es bleibt vielleicht einen Tag oder zwei und dann geht es wieder weg.
Der Josef Sachs, Leiter von der forensischen Abteilung in der psychiatrischen Klinik Königsfelden, im Gespräch mit dem Alex Moser.
Regional-Diagonal die Woche quer durch die Schweiz. Unsere Themen morgen Mittag. Im Kanton Solothurn werden mit viel Euphorie die ersten zwei Jugendparlamente gegründet. Im Nachbarkanton Aargau, wo es seit 10 Jahren so etwas gibt, ist die Euphorie vorbei. In den Kantonen Bern und Thurgau startet das Projekt Telefonkette für Senioren. Betagte Leute sollen dank einem regelmässigen Telefongespräch weniger einsam und gleichzeitig sicherer werden. Und in der Baselbieter Gemeinde Arlesheim stösst das geplante Asylzentrum auf Zustimmung und Toleranz. Wir sagen, warum die Ausländerfreundlichkeit typisch ist für das reiche Dorf. Regionaldiagonal, morgen Mittag hier auf DRS1 nach den 12 Nachrichten.
Jetzt ist es 5:03. Wir schauen noch einmal zurück auf die wichtigsten Themen von heute, 5. März. Der Kanton Aargau hat letztes Jahr gut geschäftet. Die Rechnung hat ein Plus von knapp 12 Millionen Franken. Und das, obwohl viel weniger Steuereinnahmen sind reingekommen, als man am Anfang budgetiert hatte. Vor allem Unternehmen haben wegen der Krise 75 Millionen Franken weniger gezahlt. Weil aber die Kantonsverwaltung 135 Millionen gespart hat, hat die Rechnung gleiches Plus. Die Zofiger Pharmafirma Siegfried schreibt schon das zweite Jahr hintereinander rote Zahlen. Siegfried hat letztes Jahr einen Verlust gemacht von 35 Millionen Franken. Aber auch der Umsatz ist zurückgegangen, 2,2% auf noch 283 Millionen Franken. Verloren hat Siegfried vor allem im Geschäft mit Generika. Die Nachbargemeinden von Solothurn zahlen nicht mehr an die Kultur in der Stadt. Seit 4 Jahren ist man dran, einen neuen Verteilschlüssel auszuschaffen, wo die Nachbargemeinden nicht an die Kultur müssten zahlen. Heute hat man Bilanz gezogen und gesehen, die politische Diskussion zum Thema läuft zwar Anfang besser, aber mehr Geld zahlen will niemand. Und jetzt die Wetterprognose mit der Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend ist es noch sonnig und die Nacht das erste Mal noch klar. Die Temperaturen sinken auf minus 5 Grad. In der zweiten Nachthälfte tut es dann aber zu und am Morgen kommt es schneien. Das zum Teil auch kräftig. Es gibt bis zu 10 cm Schnee. Im Fricktal und im Schwarzbubenland sind es wahrscheinlich aber deutlich weniger. Morgen Nachmittag gibt es dann nebst Schneeflocken auch ein paar Aufhellungen. Mit einem böigen Südwestwind steigen die Temperaturen morgen auf plus 1 Grad, am Rhein noch bis auf 3 Grad. Auf dem Weissenstein liegen die Höchstwerte bei minus 5 Grad. Am Sonntag ist es dann wechselnd bewölkt mit ein paar Aufhellungen und nur noch wenig Schnee. Es geht eine bissige Wiese bei Höchstwert von rund 0 Grad.
Das war das Regionaljournal Aargau Solothurn. Verantwortlich für die Sendung heute ist Roman Portmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Mattis. Unsere Abendsendungen könnt ihr auch als Podcast abonnieren. Ihr findet den Link unter regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.